Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Corso-Redakteur Raphael Smarzoch und
der Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut.
Genau, und wir sprechen heute über Nerds. Und ein Nerd ist laut dem Duden eine Person, die für ein spezielles Fachgebiet besonders großes Interesse zeigt und viel Zeit damit verbringt. Und das Internetwörterbuch Leo übersetzt den aus dem Englischen stammenden Begriff Nerd mit Langweiler, Schwachkopf, Computerfreak oder Sonderling. Also alles nicht so schmeichelhafte Zuschreibungen. Und in der Popkultur geht's auch nicht besonders schmeichelhaft für den Nerd weiter. Da taucht er in Filmen immer mit dicker Hornbrille auf, ohne Freundin und auch mit einem Faible für ungesundes Essen, das oftmals aus der Mikrowelle kommt. Doch das Bild des Nerds, das scheint sich zu wandeln. Man denke zum Beispiel an den Unternehmer und Erfinder Elon Musk, der alle Eigenschaften des Nerds vereint und trotzdem angesehen und erfolgreich ist. Und auch die Musikerin Billie Eilish zeigt, dass Nerds nicht immer nur Männer sein müssen. Was passiert da also in den Nerds? Darüber spreche ich heute im Corso-Podcast mit der Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut. Sie hat eine Popkulturgeschichte des Nerds geschrieben. Frau Kohut, verraten Sie mir doch mal zu Beginn des Gesprächs so Ihren Lieblingsnerd. Gibt es den?
Mein absoluter Lieblingsnerd ist eigentlich eine Nerdette. Und zwar ist das Clarissa aus der 90er-Jahre-Teenage-Sitcom Clarissa Explains It All. Und Clarissa ist deswegen interessant, weil sie anders als viele anderen weiblichen Nerds so sehr lässig, sehr selbstverständlich diese Rolle erfüllt. Sie programmiert an ihren heimischen Computer fiese kleine Spiele gegen ihren Bruder. Und ja, sie hat einfach irgendwie so eine selbstverständliche Art, Nerd zu sein, ohne dass damit einhergeht, dass sie irgendwie deshalb weniger weiblich ist oder dass sie halt deshalb emanzipatorisch agiert. Also es hat so eine schöne Lockerheit.
Warum es so wenige weibliche Nerds gibt, darüber sprechen wir gleich. Doch zu Beginn möchte ich Sie auch nochmal fragen. Ja, es gibt ja so ganz viele unterschiedliche Definitionen des Nerds, die ich ja auch zu Beginn aufgezählt habe. Was genau versteht man denn unter einem Nerd aus kulturwissenschaftlicher Perspektive?
Also als Kulturwissenschaftlerin betrachte ich den Nerd auch vor allem in meinem Buch als Sozialfigur. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich, dass man kann sagen, klar, der Nerd ist einerseits eine fiktive Figur, eine literarische Figur in Filmen, in Serien und so weiter. Aber ich würde sagen, der Nerd spielt darüber hinaus auch mittlerweile in allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem eben auch in der Alltagssprache oder in der Alltagskommunikation eine große Rolle. Das heißt, Nerd, das ist so, beginnt mein Buch quasi, sind wir mittlerweile alle geworden, weil eben der Nerd eine Sozialfigur ist und nicht einfach nur eine literarische Figur. Die Charakterisierungen, die Sie aber gerade gesagt haben, die treffen schon durchaus auch auf die Sozialfigur zu oder prägt die Sozialfigur.
Wenn ich an Nerds denke, ja, bleiben wir nochmal bei den fiktiven popkulturellen Gestalten. Ja. Da muss ich ja zum Beispiel an die Serie Stranger Things denken, die ja so eine Gruppe von Jugendlichen porträtiert, die man so als nerdig beschreiben könnte. Also die sind Außenseiter, spielen analoge Rollenspiele, Dungeons & Dragons ist ja zum Beispiel ganz beliebt und hören auch so Rockmusik. Sind aber gleichzeitig Helden. Auch zum Beispiel der Zauberer Harry Potter ist das ja auch. Das ist ja auch so ein Anti-Held, nerdig, aber trotzdem rettet er dann die Welt. Wie passt das zusammen?
Also Stranger Things ist eigentlich ein interessanter Fall, weil die Serie spielt in den 80er Jahren. Und die 80er Jahre waren für die Nerdfigur wirklich eine Zäsur eigentlich. Also in diesem Jahrzehnt hat sich das Bild des Nerds komplett gewandelt. Jede Figur ist immer auch schillernd. Aber vorher haben wir eben den wirklich sehr außenseiterischen, einzelgängerischen Teenage-Nerd, der mit all diesen unattraktiven Charakteristika ausgestattet ist. Und in den 80er Jahren und natürlich vor allem im Zusammenhang mit den ersten Erfolgen auch der Computertechnologie, die plötzlich eben auch für Erfolg standen und für Innovation standen, neues Zeitalter standen, da hat sich dann plötzlich so eine Facette an diese Figur gehaftet, die sie auch insgesamt attraktiver gemacht hat für Identifikation damit. Also in diesem Moment plötzlich wurde die Figur verheißungsvoll, es haben sich auch so genialische Motive daran geknüpft. Und da wiederum, würde ich sagen, gab es so zwei Facetten. Also eine, die eher Richtung Hacker-Nerd geht, eine, die eher Richtung Gamer-Nerd geht, die wir auch mittlerweile alle sein wollen.
Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, und zwar diese Verbindung des Nerds zum Computer oder zu der Computerkultur. Und wenn ich halt eben auch an Nerds denke, muss ich an Menschen wie Bill Gates, Steve Jobs oder Elon Musk denken. Also Personen, die halt eben mit Internet und Computerkultur oder überhaupt mit der digitalen Welt per se sehr stark in Verbindung stehen. Warum ist der Nerd auch immer oder oftmals ein Computerversteher?
Ja, das hat sich auch da, 80er Jahre, das hat sich total verfestigt. Und ich habe in meinem Buch kulminiert das alles so ein bisschen im Jahr 1984. Das war wirklich das Jahr, wo alle aus der Computerbranche beweisen wollten, dass es nicht so wird, wie George Orwell es vorausgesagt hat, sondern dass es ein besseres, ein innovatives, ein zukünftigeres Jahr ist und kein so dystopisches. Und da hat man eben angefangen, also vor allem auch Journalistinnen angefangen, diese Computerpioniere als Nerds, ja, literarisch zu mystifizieren, zu überhöhen, sie, also die Nerdfigur genommen, um quasi irgendwie auch die Technik zu erklären und um anhand dieser Figur eben Ängste, aber auch Wünsche, die mit der Technik verbunden sind, irgendwie zur Anschauung zu bringen. Und in diesem Zuge hat sich da eben so ein Motiv etabliert, das immer als die Rache des Nerds bezeichnet wird. Also einfach zur Veranschaulichung auch im Endeffekt dieser technischen Entwicklung oder dieser technologischen Entwicklung, aber eben auch immer gekoppelt an das Motiv der Biografie des Nerds, also von demjenigen, der vom kleinen Teenage-Außenseiter hin zum erfolgreichen Computerpionier werden konnte.
Also von der Garage ins Silicon Valley sozusagen.
Ganz genau. Mhm.
Sie sprechen ein ganz wichtiges Detail an. Also damals war mit diesen Nerds ja auch noch so die Vorstellung verknüpft, so eine bessere Welt aufgrund technologischer Entwicklungen zu ermöglichen. Und aber im Verlauf so der Karriere dieser Nerds, also Bill Gates, Steve Jobs und so weiter, die haben sich ja auch dann als sehr harte Neoliberale herausgestellt. War diese Entwicklung des Nerds eigentlich abzusehen?
Das kann ich jetzt posthum nicht beurteilen, ob die abzusehen war, aber sie ist interessant, also vielleicht schon, denn immer in dem Moment, wo sich ein Rollenbild etabliert, das so vielleicht vorher noch nicht da gewesen ist, kann man nochmal anders darauf reagieren in der zweiten Generation. Und was sehr deutlich mir geworden ist in der Recherche für mein Buch war, dass es so diese erste Computergeneration gibt, also ne, Gates, Allen und so weiter, die noch sehr stark auch mit dem Motiv verknüpft waren, accidental millionaires zu sein, also die so zufällig eigentlich erfolgreich wurden. Eigentlich sind sie die Bastler in der Garage, aber dann ja, hat man sie entdeckt. Also es hat eben auch da wieder diese Künstler-Topoi. Und dieses Motiv ist dann später, sage ich mal, der zweiten, dritten Generation bei Figuren wie Mark Zuckerberg überhaupt nicht mehr vorhanden. Also da hat man dann plötzlich Figuren, die, Sie haben es gerade schon gesagt, die neoliberal sind, die von Anfang an, also deren Initiationsereignisse eigentlich schon sehr selbstbezüglich sind. Ich bespreche zum Beispiel den Film Silicon Valley, glaube ich, heißt der auch, ne? Wo es um Mark Zuckerberg geht. Und in diesem Film wird ja auch, also wie das schon stilisiert wird, wir haben Mark Zuckerberg, der eigentlich Facebook nur gründet, weil er es seiner Freundin heimzahlen will und weil er natürlich wahnsinnig reich werden will damit. Und das kann er natürlich nur, weil es dieses Narrativ schon gibt, an das sich dann quasi andocken lässt.
Am Nerd lassen sich ja auch sehr interessante identitätspolitische Fragen diskutieren. Also in meinen Augen ist ja Nerdkultur eigentlich etwas Weißes. Also nicht weiße Menschen oder Schwarze treten da äußerst selten in Erscheinung. Also mir fällt da nur spontan Steve Urkel ein aus der Sitcom Family Matters. Warum gibt es den schwarzen Nerd so selten?
Ja, das war für mich auch, also klar, unbewusst weiß man das oder ist es irgendwie klar, aber dann doch nochmal eine Entdeckung, wie exkludierend eigentlich die Figur des Nerds ist für People of Color. Und das hat viel mit Stereotypen zu tun, die es natürlich immer schon gibt. Und das sind Stereotype vor allem, die ja das Intellektuelle eher quasi dem weißen Mann zuschreiben, während man Körperlichkeit und Sexualität und Coolness sozusagen eher dem schwarzen Mann zuschreibt. Und das hat nun dazu geführt, dass immer dann, wenn ja People of Color versuchen, sich sozusagen diese Nerd-Rolle anzunehmen für sich selber, dass es immer so ein bisschen zwangsweise mit einer Leugnung der eigenen Identität einhergehen muss. Und da bespreche ich so einige Beispiele, also zum Beispiel Carlton Banks aus Der Prinz von Bel-Air, der quasi auch so, das ist so der spießige Nerd ist und der eigentlich deswegen von den anderen in der Serie verachtet wird, ja, weil er eben seine schwarze Identität aufgeben muss zugunsten dieser ja, Nerd-Identität.
Das ist interessant, aber bleiben wir doch nochmal bei den identitätspolitischen Fragen auch. Ich meine, auch ist der Nerd ja oftmals ein Mann. Warum ist das so?
Also das ist genau die andere ja, wichtige Zuschreibung eigentlich. Wenn wir an Nerd denken, denken wir natürlich an Mann. Und es ist vielleicht auch generell eine Frage, die mich bei Sozialfiguren interessiert. Sie hatten bislang zumindest immer ein klares Geschlecht. Was bedeutet das? Es sind oft Männer, auch der Wissenschaftler, auch das Genie und so weiter und so fort. Also sie sind immer auch natürlich ein Spiegel der Gesellschaft. So auch der Nerd. Und ja, das heißt einfach nur, dass es, an sich kann sich trotzdem jeder mit dieser Figur identifizieren, sonst wäre es auch keine Sozialfigur. Und es tun auch alle. Es tun Frauen, es tun People of Color, es tun Transpersonen, also alle tun das. Aber das habe ich jetzt festgestellt, eben bei der Auseinandersetzung damit, sie werden meistens von den entsprechenden Communities dann nicht akzeptiert in ihrer Rolle als Nerds. Also wir hatten zum Beispiel die Gamergate-Debatte, da spielte genau das eine Rolle, dass Frauen sich plötzlich auch zu Wort gemeldet haben, die von ihrer Erfahrung erzählt haben, dass sie einfach nicht von ihren Kollegen akzeptiert werden, ein, in Anführungszeichen, echter Nerd zu sein. Also sie werden immer als eine Abweichung wahrgenommen und sind es dann auch faktisch sprachlich, ne? Also Nerdettes oder weibliche Nerds. Oder eben, ja, man liest direkt so eine emanzipatorische Geste rein, die eigentlich gar nicht so gemeint ist. Also es ist sehr schwer eigentlich für, ja, abweichende Identitäten, diese Rolle gut zu verkörpern oder, ich sag mal, entspannt zu verkörpern.
Das klingt alles sehr kompliziert, aber halt auch so ein wenig, als ob die Nerdkultur, also nicht nur durch ihre neoliberale Seite, aber auch durch eine andere Seite so ein wenig in Verruf geraten ist. Und wenn wir über Gamergate sprechen, also über diesen Fall, dass es in der Gamer-Szene durchaus schwierige auch Äußerungen gegenüber Frauen und auch gegenüber Minderheiten gab, die auch aus einem gewissen Umfeld entstammte, nämlich aus dieser 4chan-Bubble oder 4chan-Szene, also so eine Art gesetzesfreier Raum im Internet, wo sich rechtsradikale Internet-Trolle, aber halt eben auch viele Nerds treffen, die in diesem toxischen Umfeld dann Animes, Musik und Filme halt eben auch diskutieren. Cool. Und deswegen gefragt, gibt es auch so eine dunkle Seite des Nerdtums oder ja, wie anschlussfähig ist der Nerd an rechtsextremes Gedankengut?
Ich finde, das haben Sie jetzt sehr gut formuliert. Also, ob das, ich glaube, es war nicht immer schon die dunkle Seite des Nerds, die gibt es natürlich auch, aber auf jeden Fall würde ich die Formulierung teilen, dass er anschlussfähig ist für zum Beispiel rechte Trolle, rechte Online-Communities, die selber aus guten Gründen als Nerd klassifizieren. Denn was tatsächlich auch immer schon mit der Nerd-Figur verbunden war, also ich verorte quasi den Nerd historisch in den bürgerlichen Spießer, in die Spießerfiguren, ist, dass er eigentlich so gewisse konservative Grundwerte, sage ich mal, immer behalten hat, beziehungsweise nie abgelehnt hat. Also der Nerd ist nie eigentlich eine gegenkulturelle Figur gewesen. Also es ist immer eine Figur gewesen, klar, am Rande der Gesellschaft, aber keine, die jetzt explizit sich gegen vorherrschende Normen, Werte, gesellschaftliche Problemlagen positioniert hätte. Also das spielt ihn, glaube ich, schon sehr hinein. Und wenn man sich jetzt das Rollbild des Incels zum Beispiel anguckt, also ein Mann, der frustriert ist aufgrund, keine Ahnung, ich will jetzt die Klischees nicht alle reproduzieren, aber auf jeden Fall sich dann allein und einsam vor seinen Computer setzt und entsprechend dann mit anderen in Verbindung tritt. Also das passt natürlich sehr gut zu dem Bild, das zumindest der frühere Teenage-Nerd noch sehr stark transportiert hat.
Das war der Corso-Podcast, heute mit Corso-Redakteur Raphael Smarzoch und ich sprach mit Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut über ihr Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte. Erschienen ist das im CH Beck Verlag und ab sofort erhältlich. Den Corso-Podcast, den können Sie überall dort hören, wo es Corso-Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso. Machen Sie es gut. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.